Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovation Implemented, dem MGM-Podcast rund um Themen der digitalen Transformation und zukunftsfähigen IT. Das Thema digitale Souveränität bewegt gerade sehr viele Menschen. Nicht zuletzt aufgrund der weltpolitischen Situation stellt sich die Frage, mit welchen Anbietern von IT- und Softwareleistungen Unternehmen künftig zusammenarbeiten wollen und auch in welche Abhängigkeiten man sich begibt. Meine Kollegen Nils Greis und Olaf Terhorst von den MGM Consulting Partners haben ihre Perspektiven dazu in einer Pro- und Kontra-Debatte dargestellt, in der sie jeweils Position zu beiden Perspektiven beziehen. Nils und Olaf haben in einer Vielzahl von Projekten CIOs und andere NT-EntscheiderInnen beraten. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erwartet nun in den nächsten rund 30 Minuten eine lebhafte Debatte mit einigen Anekdoten und Einblicken in die Praxis. Viel Spaß dabei!
Herzlich willkommen zur Pilotfolge unseres internen Debattenpodcasts. Wir wollen uns hier regelmäßig über zentrale Fragen rund um IT-Strategie, Organisation und Technologie austauschen und dies kontrovers, konstruktiv und mit Haltung. Heute geht's los mit der Frage: Brauchen Unternehmen mehr digitale Souveränität oder mehr Pragmatismus? Mein Name ist Olaf Terhorst. Ich bin Partner bei MGM Consulting Partners. Mein Fachgebiet ist das Thema CIO Advisory und mein heutiger Mitdebattant gemeinsam mit meinem Kollegen Nils Greifs.
Hallo, hallo Nils. Genau. Herzlichen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf heute und alles, was da noch kommen mag. Genau, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Nils Greif, Senior Manager bei der MGM und wie Olaf auch mit einem großen Herz für das Thema CIO Advisory ausgestattet. Und insofern finde ich es spannend, heute mit dir im Thema digitale Souveränität zu diskutieren, was ja top aktuell ist.
Genau, weil, das hattest du mir vorhin noch erzählt im Vorgang, sag nochmal, was ist dir heute gleich über den Weg gelaufen?
Genau, heute Morgen war ich mal wieder, bin ich meinem Hobby oder meiner Leidenschaft LinkedIn gefrönt und habe gesehen, dass Michael Müller-Wünsch, kurz MÜWÜ, der CIO von Otto, gerade heute einen Post zu dem Thema gemacht hat. Er wurde von der ARD weiß gar nicht für welches Format, interviewt zum Thema digitale Souveränität. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt gleich in unserer Diskussion mit ähnlichen Punkten und Argumenten aufwarten, wie er das getan hat. Glaube ich, ein Thema, das man von beiden Seiten sehen kann, wo es wahrscheinlich keine einfache Wahrheit gibt. Aber ich bin gespannt, auf welchen Schluss und welche Conclusio wir hier am Ende kommen.
Genau. Wir starten ja, also die Idee von diesem Podcast ist ein Debattenpodcast. Das heißt, wir haben verteilen eine Pro-Seite, eine Kontra-Seite und wechseln dann mittendrin die Perspektive, um auch mal dasselbe Thema aus der anderen Perspektive beleuchten zu können. Und zum Schluss, genau, bringen wir das mal beide zusammen, können kurz ein Resümee ziehen, welche Position uns denn wohler vorkam was wir für eine Konklusion ziehen. Genau, bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Für den Start würde ich vorschlagen, hast du eine Präferenz, ein Pro oder ein Contra? Bist du für die digitale Souveränität oder hättest du da gern mehr Pragmatismus in der Sache?
Ich glaube, wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, hätte ich ganz klar gesagt, das ist irgendwie Quatsch, das ist irgendwas, was nur viel Geld kostet und nicht richtig wichtig ist. Insofern würde ich sozusagen bei meiner, auch wenn sich die Meinung vielleicht mittlerweile ein bisschen geändert hat, würde ich mal erst bei der Dagegenhaltung bleiben.
Okay, du bist,
gerne die Kontraposition okay. ein.
Du nimmst die Kontraposition ein, hältst das Steinsche, da gab es doch immer so einen Pinguin, das Dagegenschild hoch. genau. Bist für mehr Pragmatismus und ich bin für die digitale Souveränität. Fange ich mal an mit einer Eingangsfrage als Moderator auf dieser Runde. Was bedeutet denn digitale Souveränität für dich?
Digitale Souveränität bedeutet für mich, dass ich in der Lage bin, meine IT-Systeme, meine generell alle digitalen Aktivitäten, die ich als Unternehmen so treibe, in einer Form zu praktizieren, die mir Freiheit ermöglicht, aber gleichzeitig maximalen Geschäftsnutzen bringt, würde ich es jetzt mal sozusagen kurz und knapp packen. Das heißt, es ist für mich, hat es sozusagen eine betriebswirtschaftliche Perspektive, es hat eine technische Perspektive Und man kann sicherlich auch noch gucken, ob man da sozusagen moralische oder ja, mittlerweile wahrscheinlich sogar politische Aspekte mit reinbringt. Also es ist, glaube ich, ein nicht ganz einfach zu greifender Begriff. Aber ja, im Kern ist es für mich eben, genau, dass ich in der Lage bin, mein Geschäft gut und für mich sinnhaft auszuüben.
Da kann ich mitgehen. Ich will jetzt die Definition auch nicht so in die Länge ziehen. Also können wir als Berater könnten wir jetzt noch einiges dazu setzen. Aber ich finde gerade den letzten Punkt, da würde ich gleich mal meinen ersten Pro-Punkt setzen, weil ich finde gerade vor dem Hintergrund der Geopolitik in der jüngeren Zeit bin ich ein starker Verfechter davon geworden. Während ich auch früher, ähnlich wie du, eher auf dieser Kontraseite war, finde ich mittlerweile sehr, bin ich sehr dafür. Wir müssen hier in Deutschland, in Europa uns unabhängig machen von den großen Anbietern. Die Gefahr, dass uns die großen Anbieter entweder das Licht ausschalten oder Informationen daraus abgreifen, ist für mich einfach viel zu hoch.
Ja, ist sicherlich ein valides Argument. Auf der anderen Seite, wenn man mal dagegen hält, ist natürlich die Kosten, die das bedeutet, jetzt tatsächlich eigenständig sozusagen die ganzen Dienste, ob es die AWS, ob die Google Cloud, ob es Azure ist, was auch immer, oder Microsoft 365. Wenn wir uns mal die ganzen Services angucken, die sozusagen jetzt in deiner Argumentation mit drin gesteckt haben, wenn wir das aufmachen und da tatsächlich anfangen, alles selbstständig aufzubauen, ist es natürlich mit einem immensen Kostenpunkt verbunden. Das heißt, allein die Investitionskosten, um eigene Datacenter und so weiter und so fort hochzuziehen, sind immens hoch. Und außerdem ist es natürlich auch eine Frage von, gehen die Leute mit? Ne? Alle sind ja, wir wissen ja, der Mensch ist jetzt kein dem Wandel positiv gegenüberstehender Mensch. Ne? Also kriegst du sozusagen die Leute davon überzeugt, dass sie jetzt neue Systeme nutzen sollen.
Aber da, sag mal, gibt's ja auch, ist ja auch der Gesetzgeber gefordert und hat ja auch schon Antworten geliefert. Da gibt es eine EU-Digitalstrategie, eine relativ neue, die fordert souveräne Alternativen zumindest. Ne? Und ich finde, das ist notwendig, wenn du das dann aufmachst, so ähnlich wie, sagen wir mal, die US-Seite, nenne ich mal, weil die ja die größten Anbieter aktuell sind, den Unternehmen reinschreiben, dass sie Hintertüren öffnen müssen, können wir natürlich vorschreiben, dass das nicht erlaubt ist und die Unternehmen hier gezwungen werden, innovativ zu werden und das aufzubauen. Und ich glaube, da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Da haben wir uns jahrelang einfach abhängig gemacht. Und von dieser Abhängigkeit müssen wir uns befreien. Und natürlich ist das mit einem riesenhohen Invest verbunden.
Auf der einen Seite ist das natürlich mit einem riesen Invest verbunden. Das nächste Thema, was wir natürlich haben, ist, die großen Anbieter haben natürlich gewisse Standards gesetzt. Das heißt, relativ stark ist es auf allgemeingültigen globalen Standards aufgesetzt. Und wenn wir jetzt sozusagen anfangen, also es ist am Ende eine Frage der Strategie, ne? Da hast du natürlich recht, wenn es die EU-Digitalstrategie gibt, aber wenn wir jetzt mal wirklich hingucken und es sagt, jedes Unternehmen fängt irgendwie eigenständig an, da Dinge zu machen, dann kommst du natürlich relativ schnell in den Punkt, wo wir eine starke Fragmentierung erleben, was einfach dazu führen wird, dass Kommunikation zwischen Systemen schwierig wird, dass auch alles, was, sagen wir mal, an SaaS-Services oder anderen externen Services, das dazukommen soll, vielleicht auf Probleme stößt, weil Dinge eben nicht mehr so standardisiert sind, wie sie das bei anderen waren. Das heißt, ich glaube, das Risiko, dass man über einen eigenen Weg sich gewisse Pfade verbaut, ist eben auch gegeben. Insofern muss man da, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wenn man anfängt, neue Dinge zu bauen, dass es trotzdem einheitlichen Standards folgt.
Ja, das ist richtig. Aber Standards und Normen gibt es ja. Ich meine, wir müssen halt einfach nur für einen vernünftigen Austausch sorgen. Und ja, es haben sich einige Quasi-Standards herausgebildet. Gerade finde ich im Office-Umfeld. Aber auch da kann man was bauen. Ne? Da gab es genug Bestrebungen, die eigentlich auch schon gute Lösungen hervorgebracht haben. Und ich glaube, wir dürfen uns als europäischer Binnenmarkt einfach nicht verstecken. Und wenn wir da auf europäische Lösungen setzen, können wir da schon einiges machen. Open Office sind gute Sachen. Und das kann man bauen. Da muss man einfach nur investieren. Ja. Und das wäre für Europa ein unfassbar tolles Spielfeld. Da können wir auch richtig Jobs schaffen.
Das ist ein super Stichpunkt, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch eins der großen Argumente, wo ich so ein bisschen vielleicht nicht schwarz sehe, aber wenn wir uns angucken, nur das Wort Fachkräftemangel ist ja auch in Deutschland und insbesondere wenn es um IT-Jobs geht, in aller Munde. Wenn wir jetzt anfangen, von den großen Anbietern wegzugehen, eigene Dinge aufzubauen, dann brauchen wir natürlich am Ende auch die Leute, die das tun. Ne? Das ist, der ist ja nicht, passiert ja nicht von alleine. Und das sind jetzt ja auch, also ich sag mal, in einem ähnlichen Umfang wie die großen Anbieter, Services hochzuziehen, Rechenzentren zu betreiben. Dafür braucht man ja nicht nur viele Leute, sondern man braucht wirklich gute Leute. Will ich
Genau.
nicht sagen, dass wir in Europa keine guten Leute haben, aber ne, es wird natürlich schon ein langer Weg, da auch den entsprechenden Talentzufluss oder die Talentausbildung sicherzustellen, um wirklich da ja, sich gut aufstellen zu können und zu müssen.
Das glaube ich. Und gleichzeitig spricht das, finde ich, nicht dagegen, diesen Schritt dann auch zu machen, wenn man ihn denn dann als notwendig erachtet. Ich finde, diese Resilienz ist ja eher ein langfristiges Thema. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist eher so ein kurzfristiger Komfortsituation, dass wir uns da gemütlich, ja, das haben wir schon immer gemacht und das ist ja quasi Standard und man müsste sich an irgendwas Neues gewöhnen. Das zieht für mich nicht. Glaube ich nicht, dass das, also ja, kann man anführen, aber ist für mich kein valides, kein starkes Argument. Natürlich ist es ein valides Argument, aber kein starkes Argument. Und ich glaube, dass zum Beispiel die USA, wenn sie sich dann weiter so aufstellen, wie gerade einen riesen Braindrain erleben werden. Und das konnte man eben auch nutzen. Und ich glaube, dass große Teile der restlichen Welt sich sehr darüber freuen würden, wenn es Konkurrenzprodukte zu Microsoft geben würde.
Davon ist auszugehen, ja. Ich sag mal, grundsätzlich glaube ich, der größte Knackpunkt für viele Unternehmen wird sein, wie kriegt man es hin, diese Sachen wettbewerbsfähig zu betreiben. Ne? Also jetzt am Ende, klar, ne, jetzt auch die Großen verschenken nichts, aber haben natürlich einen immensen Vorsprung im Thema Skaleneffekte, sind einfach sehr, sehr groß schon. Und ich gerade am Anfang wird es einfach, das muss man, glaube ich, dann auch einfach offen sagen. Wir haben über den Invest schon, über den Aufbau-Invest gesprochen, aber ich glaube auch auf der Servicekostenseite wird es mit Sicherheit dazu führen, dass IT-Services eben teurer werden erstmal. Das ist natürlich vielleicht für eine begrenzte Zeit. Aber wenn das ganze Thema nicht fliegt, dann muss man einfach sagen, wird es sozusagen für die Unternehmen an sich teurer. Und wenn wir uns angucken, wie die Binnenlage, wie die Wirtschaftslage aktuell ist, dann ist das sicherlich ein Thema, wo viele Unternehmen Schmerzen mit haben, jetzt die Betriebskosten nach oben zu schrauben. Insofern, genau, muss man da, glaube ich, sehr, sehr genau hingucken. Und da kommen wir ja vielleicht später nochmal zu dieses, was heißt eigentlich der Pragmatismus in dem Thema. Aber das ist, glaube ich, ein großes Argument, was Unternehmen daran hindern kann, eben den Schritt zu gehen.
Das glaube ich. Aber die Diskussion wird ja auch auf anderer Ebene, die ich jetzt eigentlich gar nicht reinziehen möchte, ähnlich geführt. Ne? Sicherheit kostet. Und da muss halt investiert werden. Gleichzeitig sehe ich das natürlich. Aber ich versuche ja noch bei meiner Pro-Position zu bleiben. Und sehe es natürlich als, und noch nicht bei der Konsolidierung unserer Argumente. Aber es ist natürlich ein valider und vollkommen richtiger Punkt. Genau, ich würde mal vorschlagen, wir haben unsere ersten 10 Minuten rum, dass wir mal einen Wechsel machen. Mhm. Und wenn du jetzt mal das Thema Pro übernimmst. Und
ja,
ich auf die Kontraseite wechsle und für den Pragmatismus. Ich glaube, die Frage, die du ja gerade gestellt hast, wo beginnt ein Pragmatismus und wo hört er auf, gehe ich mal die Pragmatismus-Schiene rein. Und Pragmatismus ist für mich einfach zu sehen, was möglich ist und zu sehen, was praktikabel ist. Und da hattest du gerade ein Argument ja genannt, was ich einfach mal für mich jetzt weiter nutze, das ganze Kaufmännische aus Kostenseite zu sehen. Und da kann ich kann ja vieles über Verträge heilen. Gerade im Cloud-Umfeld kann ich einiges machen. Ich kann die US-Anbieter dazu zwingen, dass sie hier Co-Locations aufbauen und sich daraus schalten. Und ich kann zum Beispiel viele meiner Daten kann ich auch verschieden Haushalten und Sachen, die einer normalen Compliance unterliegen, auf den amerikanischen Plattformen teilen, hosten. Und wenn ich dann irgendwas Hochsicheres habe, so mache ich das ja auch zu Hause, dann stecke ich es mir in Safe. Den Rest lasse ich offen rumliegen in der Wohnung. Und so kann ich das auch mit meinen Daten und Informationen im Unternehmen haushalten. Das wäre ein Beispiel.
Das stimmt. Ich meine, ich muss tatsächlich sagen, wenn man sich jetzt anguckt, sozusagen die aktuelle Lage und wie teilweise gehandelt wird, ist immer die Frage, wen halten Verträge wirklich noch auf? Natürlich, ich bin bei dir. Am Ende müssen wir davon ausgehen, dass Verträge gelten und dass das unterschriebene Wort zählt. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon wichtig und deswegen ist es, glaube ich, schon ein wichtiges Argument für digitale Souveränität, wirklich zu gucken. Du hast es gerade so schön mit dem Safe beschrieben. An welchen Stellen macht es denn wirklich Sinn? Und es gibt, glaube ich, schon einfach, wenn man sich sozusagen sein Geschäft anguckt, wird es mit Sicherheit Anwendungsfälle geben, wo man sagt, okay, das sind Dinge, die wirklich so entscheidend sind für meinen Geschäftserfolg, dass ich da wirklich auf Nummer sicher gehen will. Und da macht es, finde ich, dann wirklich auch Sinn zu unterscheiden und zu sagen, wir ziehen eben jetzt, ne, also wir haben ja viele Unternehmen haben ja angefangen, wirklich auch Single-Cloud-Anbieter zu wählen. Das gehört, glaube ich, der Vergangenheit an und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu diversifizieren und vielleicht sogar bei manchen Sachen, ohne jetzt in die Glaskugel gucken zu wollen, vielleicht erleben wir ja auch für manche Dinge und für manche Anwendungsfälle die große Rückkehr des On-Premise-Geschäfts.
Das ist gut möglich. Bist du da jetzt noch auf der Pro-Seite gerade?
Ja, ich bin auf der Pro-Seite zu sagen, ich meine, ich bin bei deinem Pragmatismus-Thema so ein bisschen mit dabei. Also man muss natürlich schauen, aber ich glaube schon, dass es einfach entscheidend ist, so nicht mehr zu sagen, okay, pass mal auf, wir suchen uns jetzt den günstigsten großen Anbieter, sondern zu sagen, ey, pass mal auf, was sind denn eigentlich meine verschiedenen Anwendungsfälle? Und dann vielleicht wirklich zu sagen, so die Kronjuwelen und das, was sozusagen mein Geschäft als Kern macht, das ziehe ich eben ganz, ganz gezielt aus diesen aus den amerikanischen Systemen raus, hoste es entweder selbst oder suche mir tatsächlich eben einen europäisch basierten Anbieter und mache meine Sachen da. Das führt natürlich zu anderen Verwerfungen oder Schwierigkeiten dann in der Delivery, aber am Ende glaube ich wirklich diesen Schritt zu gehen, sich anzugucken, welche Services sollten wo liegen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt und für mich ein großes Pro-Argument, um sozusagen mehr digitale Souveränität ins Unternehmen zu bringen.
Ja, und ich glaube, dass man da ein bisschen pragmatischer an das, also klingt ja bei dir so ein bisschen Pragmatismus durch, ne? Ich glaube, dass man da aber noch wesentlich pragmatischer sein soll. Für mich ist es das eine Thema, man kann politisch darauf einwirken und, glaube ich, durch die Marktmacht und auch Umsatzstärke, die die Internet oder die amerikanischen Unternehmen hier machen, massiv darauf einwirken, dass die unseren Anforderungen hier genügen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und da ist mir halt das Thema mit denen zusammen an einer Lösung arbeiten wichtiger, als sich abzuschotten und Konkurrenz aufzubauen. Das ist das eine Argument, was ich da noch einbringen möchte, was für mich klar für Pragmatismus und Suche nach Kompromissen geht. Und das zweite ist, dass die Anwender, die wird es weiterhin, also bis wir hier Konkurrenzprodukte haben, die auch nur im Ansatz eine ähnliche Usability bieten, wie das, was wir momentan von den großen Anbietern zu sehen bekommen, da ist der Zug längst abgefahren. Da sind wir die Welt myriadenfach hat sie sich um sich selbst gedreht.
Das ist, finde ich, tatsächlich eine spannende Frage, weil ich glaube, dieses Argument, der Zug ist abgefahren, kann man natürlich immer einfach nutzen, um sozusagen zu sagen, gut, dann müssen wir halt alles so machen, wie es ist. Du hattest ja vorhin das Thema politische Einflussnahme. Wenn wir jetzt angucken, was die USA gemacht haben, beispielsweise mit dem Inflation Reduction Act, ging es um andere Industrien. Aber wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen so eine Industrie oder wir wollen solche Anbieter in Europa, in Deutschland aufziehen, ne, dann ist tatsächlich, glaube ich, die Politik gefordert, die einfach dann über Anreize dafür sorgt, dass eben Investitionen in diese notwendigen Infrastrukturen, Unternehmen, was auch immer, dass die einfach gefördert sind, dass die wichtig werden. Und ich glaube tatsächlich, ne, es wird ja viel über Sicherheit gesprochen und meistens ist damit gemeint die Bundeswehr. Ich glaube, wenn man das wirklich als ein politisches Thema und als ein Thema mit wir sichern uns ab, dann ist am Ende die IT-Infrastruktur, Cybersicherheit mittlerweile ein so essentieller Bestandteil, dass das tatsächlich einfach auf die Karte müsste.
Das ist auch auf der Karte und auch das ist für mich eben ein Argument für mehr Pragmatismus, weil die großen Anbieter es mehrfach bewiesen haben, dass sie extrem sicher sind. Natürlich gibt es auch da Breaches, aber die Statistiken zeigen, dass die Sicherheit bei Verwendung von verteilten Cloud-Infrastrukturen und den Diensten der großen Anbieter doch um wesentliche Faktoren höher sind als eigene On-Premise-Data-Center, die wir ja schon häufiger auch, sei mal, auf kommunaler und staatlicher Ebene gesehen haben, wie die auch dort kompromittiert wurden und nicht mehr zugänglich waren. Ja. Und das ist ja gibt es ja viele Artikel darüber, dass es da sehr viele Einbrüche gibt, die gar nicht erst publik werden, weil sich die Unternehmen damit eher bedeckt halten, dass das bei ihnen auch passiert ist. Und das habe ich noch nie gehört, dass das bei den großen Unternehmen passiert ist.
Ja,
also weder Google noch Amazon noch Microsoft hatten solche Schäden.
Hast du es ja gerade schon gesagt. Frage ist, wird darüber gesprochen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, ne? Klar, das Thema Sicherheit, die haben mittlerweile so viel investiert, die haben wirklich große Teams, die nichts anderes den ganzen Tag machen. Und natürlich ist man da als kleiner deutscher Mittelständler alleine. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Argument, das ist einfach ein Thema, das betrifft alle. Und das bedeutet für mich auch, dass stärker zusammengearbeitet werden muss. Also ich glaube, es braucht viel mehr von Verbänden oder Unternehmenszusammenschlüssen, die sich gemeinsam mit dem Thema beschäftigen, auch Ressourcen bündeln. Und dann glaube ich schon, dass man auch, wenn man darüber nachdenkt, über Forschung, Entwicklung, Innovation, ich glaube, wenn man anfängt, die Kräfte da wirklich zu bündeln und das als so ein gesamtgesellschaftliches Thema zu betrachten, dann können wir schon die Kraft aufbringen, da ähnliche Strukturen aufzubauen, die dann auch wirklich auf das, sagen wir mal, ne, auf das Geschäftsmodell Europa zugeschnitten sind und eben nicht so stark diktiert sind, ne, auch wenn man über Verträge vielleicht einiges regeln kann. Aber ich glaube schon, wenn wir hier etwas schaffen, was wirklich unseren Werten und unseren Ansprüchen
durchaus
entsteht, dann kann da schon was Gutes draus werden.
Und ich spiele da trotzdem wieder die Karte aus. Wenn ich mir das vorstelle, sowas würde in Deutschland entwickelt werden und mit staatlicher Beteiligung, da wüsste ich, das habe ich ein ungefähres Gefühl für die Dauer dieses Projektes. Wenn ich mir das dann noch auf EU-Ebene vorstelle, da weiß ich, wird meine Jüngste das nicht mehr erleben.
Ja, du bist ein Twist, ich glaube, du bist einfach ein Schwarzer, ja, Olaf. Wir müssen anfangen, mal an uns zu glauben und müssen uns auch mal was zutrauen. Ich verstehe deinen Punkt und natürlich ist da sicherlich was dran.
Das heißt, der große Game Changer wird natürlich meine Jüngste selbst sein, die dann am Ende den Stein der Weisen umdreht oder den entscheidenden Stein umdreht und wir die Lösung auf der Hand liegen haben und sie die Einigung in der EU herbeiführt.
Ich hoffe es sehr. Es wäre ihr zu wünschen.
Genau. Ja, der EU wäre es zu wünschen.
Das stimmt auch.
Genau. Gut, so, jetzt haben wir mal beide mal ausprobiert. 10 Minuten lang eine Perspektive. Das waren jetzt jeweils 10 Minuten, die wir mal ausprobiert haben, eine Pro-Seite und eine Kontraseite einzunehmen. Wie ging es dir dabei?
Es ist spannend, ne? Weil es ist natürlich, ich glaube, es gibt wenig Themen, wo man immer absolut immer nur dafür oder nur dagegen ist. Ich glaube, was eigentlich ganz schön rausgekommen ist, ist, dass es gibt für beide Seiten eben wirklich gute Argumente und ich glaube, es wird ich greife schon der Conclusio vor, werden wir gleich zu kommen, aber ich glaube, es gibt einfach für beide Seiten gute Argumente. Aber es ist schon manchmal auch schwer, wenn man sozusagen wirklich in diesem Perspektivwechsel bleibt, dem anderen nicht einfach zuzustimmen, weil manche Sachen natürlich einfach inhaltlich Sinn ergeben.
Genau.
Und daran immer was dagegen zu finden, ist nicht immer einfach.
Ja. Hat sich deine Sichtweise durch die Diskussion ein bisschen verändert? Oder hast du per Zufall von mir ein vollkommen überraschendes Argument gehört, welches dir noch nicht so präsent war?
Ja, ich glaube tatsächlich, also dieses ganze Thema mit der politischen Dimension. Ich glaube, ich habe das tatsächlich bisher immer sehr aus so einer technischen und einer Vertragssicht betrachtet. Ich glaube, vielleicht diese politische Note jetzt weniger aus der Sicht von was passiert von extern, sondern was haben wir eigentlich selbst sozusagen in der Hand, als Wähler Einfluss zu nehmen? Und sollten wir uns nicht eigentlich alle mal ganz, ganz genau fragen, beschäftigt sich unsere Regierung eigentlich ausreichend mit diesem Thema und ist sie überhaupt in der Lage, sich ausreichend damit zu beschäftigen? Und ich glaube, das ist tatsächlich nochmal so eine Dimension, die mir jetzt in der Diskussion aufgefallen ist, die, glaube ich, ein großer Hebel ist.
Ja. Ja, und ich bei mir war es dein Punkt, also in der Vorbereitung von diesem Podcast hier, mir vor allen Dingen, ich war eher auf der ideologischen Seite unterwegs und der strategischen Seite. Und wobei strategisch dann vielleicht an der Stelle, was jetzt gleich kommt, auch schon der falsche Begriff ist. Aber ich habe so dieses, können wir uns das überhaupt leisten? Und kann sich das jedes Unternehmen in der aktuellen Situation noch leisten, auch da zu investieren? Habe ich im Vorfeld gar nicht so intensiv darüber nachgedacht, ne? Sondern für mich war es wirklich ein, ist das jetzt wirklich so schlimm, was die da treiben? Und wo es sich hin entwickeln kann, birgt das wirklich die Gefahren, die Schwarzmaler am Horizont sehen? Oder ist das alles nicht doch nur ein bisschen zu heiß gekocht und man sollte das alles mal ein bisschen runterstrippen und das ist schon alles okay und es ist doch easy so und in ein paar Jahren ist Meister Trump auch wieder Geschichte und dann wird die Welt auch wieder normaler. Genau, ja. Aussitzen. Ein bisschen aussitzen.
Ich glaube, es ist, wenn es so betrachten willst, ist es halt eine Risikoabwägung. Ne? Es ist halt wirklich die Frage, was passiert, wenn jemand den Stecker zieht? Und ich glaube, das ist halt wirklich die Frage, mit der man sich einmal beschäftigen muss. Ich glaube nicht, dass man jetzt kopflos losrennen muss und sagen muss, wir müssen jetzt irgendwie alles selber machen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Aber sich diese Frage einmal zu stellen, wenn morgen der Stecker gezogen ist, was bedeutet das für mich?
Exakt. Und da auch das, ne? Ich glaube, das Argument hatte ich ja sogar gebracht mit dem Stecker ziehen. Ne? Bisher hatte ich selbst, manchmal denke ich ja mit der Zunge und dann kommt irgendwas raus, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Dieses aus dem Stecker ziehen hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Ne? Also ich hatte Risiken im Kopf. Ne? Mhm. Also dass Daten abfließen können, dass es nicht sicher ist, weil Industriegeheimnisse abfließen, weil da im Hintergrund die Geheimdienste mithören oder. Fand ich halt viel naheliegender als wirklich die Gefahr, da zieht jemand den Stecker. Aber auch da haben wir eben jetzt neue Risiken auf dem Tisch liegen, die uns vorher gar nicht so bewusst waren. Und ich hatte zu Beginn meiner Beratungskarriere war ich viel im Disaster Recovery unterwegs. Und da hatten wir mit dem 11. September damals, war ich bei einer Bank beschäftigt als Disaster Recovery Planer und Manager, hatten wir plötzlich auch Risiken vor uns liegen, die wir uns vorher nicht erträumt haben, dass ganze Unternehmen auf den Schlag quasi nicht mehr existieren, weil sie in einer Etage des World Trade Centers waren und 80-90% der Belegschaft plötzlich weg war. Ja. Das gab's, also das war als Risiko nicht vorhanden in unseren Plänen. Und genauso müssen wir jetzt eben hingehen und dieses Risiko beleuchten. Genau, und da bin ich bei dir, da müssen wir drauf drängen, dass unsere Regierungen sich diese Risiken wirklich anschauen. Ja. Und da ist dann jedes Unternehmen natürlich wieder gefordert, ne, dieses Risiko auch zu betrachten und dann eben auch einzuwirken. Hast du denn aufgrund der Diskussion, ich fand dich nämlich eher, also muss ich mal dir so als Feedback geben, ich fand dich gut als auf Pro- und auf Kontraseite. Hat mir gut gefallen. Danke. Würdest du denn da trotzdem deinen Kunden eine Empfehlung geben?
Also ich glaube tatsächlich, dieses, was wir eben gerade diskutiert haben, ist ganz, ganz entscheidend. Die Frage zu stellen, was bedeutet dieses Thema digitale Souveränität eigentlich für uns? Und das sozusagen irgendwie mehrdimensional, einmal nur pur aus so einer technischen Sicht, wo man vielleicht einfach gucken kann, was haben wir heute für Anbieter, was gibt es für Alternativen und kann man überlegen, wie teuer ist das. Aber dann glaube ich, und das ist für mich, glaube ich, der viel entscheidendere Punkt, wenn das morgen wirklich mal, also wenn wirklich morgen jemand den Stecker zieht, was passiert dann mit uns? Heißt das, wir machen den Laden dicht? Oder heißt
Ja.
das, es dauert, wir müssen uns vielleicht ein bisschen zusammenwurscheln und dann läuft alles weiter? Ich glaube, das ist wirklich das, wo ich sage,
Genau.
setzt euch hin mit jemandem, ne, intern oder auch gerne irgendwie mit jemandem, der da ein bisschen Ahnung von hat, sich solche Sachen mal holistisch anzugucken und macht mal so eine Risikoanalyse.
Genau.
Was
Was
passiert eigentlich?
wir damals gemacht haben nach dem 11. September, das war so eine sogenannte Business Impact Analyse, ne? Also wirklich zu überlegen, und das, ich meine, das war jetzt auf einer ganz anderen Ebene, ne? Es war noch wesentlich anders. Also es war einfach eine andere Welt, ne? Vor 25, fast 25 Jahren. Aber da haben wir eben auch glasklar analysiert, was bedeutet, wenn welcher Server, welche Netzwerkkomponente wegfällt, was bedeutet das für das Business? Und ich sage mal, die Business Impact Analyse für, wir können nicht mehr auf Office 365 zugreifen. Und zwar gar nicht mehr, also nicht im Sinne von, das ist jetzt mal weg, weil der Service irgendwie für einen Tag, der Service kompromittiert worden. Wir müssen irgendwie einen Tag,
Ein Rollback auf, keine Ahnung, den Abend vorher, ne? Aber
whatever, ne? Oder wir müssen irgendwie mal das Geschäft für einen halben Tag manuell gestalten, oder rumtelefonieren, wieder ganz normal, hat noch einer ein Festnetztelefon oder machen wir alles über Teams.
oder genau.
Genau, und das ist, das mal zu durchdenken, das wäre natürlich krass. Da kommen natürlich Szenarien zutage, die ordentlich
Ja.
Zunder in die Diskussion bringen.
Genau, und ich glaube tatsächlich, ansonsten würde ich tatsächlich sagen, wenn man es jetzt mal betrachtet, für mich bedeutet die ganze Thematik eigentlich so, dass so eine Single-Provider-Geschichte eigentlich mehr oder weniger tot ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Zukunft noch Bestand haben wird. Das heißt, dieses Thema Diversifizierung wird stärker zunehmen. Und ich glaube, man kann einfach dann wirklich auch jeden nur ermutigen, ne, Business Impact Analyse mit Sicherheit richtig, aber auch zu gucken, okay, was sind denn eigentlich meine kritischen Systeme? Ne, und womit, wir haben ja jetzt mal hier wieder in die Beratung zurückzukehren, beispielsweise sowas wie Business Capability Mapping. Ne?
Ja.
Also mal zu gucken, was sind eigentlich meine Business Capabilities und auf welchen Systemen laufen eigentlich die dahinterliegenden Prozesse? Und dann zu sagen, okay, was können wir verkraften, wenn das einfach weg ist? Und wo brauchen wir vielleicht, ne, eine super hohe Resilienz? Und wo müssen wir einfach ganz sicher sein, dass da nichts passieren kann? Und sich dann ganz gezielt eben, und ich glaube, es gibt wahrscheinlich viel mehr richtig gute Anbieter in Europa, in Deutschland, als wir das so denken. Die sind
Genau,
da nicht
aber
so groß.
nee,
Aber ich
genau.
glaube, da wirklich mal genau hinzugucken und sich seine Supplier-Strategie mal so hinzulegen und jetzt nicht nur aus so einer puren wo sind die günstigsten, sondern wirklich zu gucken, wo macht es denn wirklich mal Sinn, gezielt auch woanders
Genau.
hinzugehen? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Das ist ein wichtiger Punkt und das, was du, was ich noch zum Thema Pragmatismus, was ich da empfehlen würde, ist, sich wirklich mal ein gesundes, valides Risikoassessment zu machen und wirklich die Auswirkungen, die wir vorhin gerade uns ausgemalt hatten, ganz kurz, mit der Wahrscheinlichkeit zu multiplizieren, dass
Natürlich.
das wirklich der Fall ist. Und dann, Bernhard, und dann kann man schon relativ gut wieder handeln, dass das so schnell, so akut nicht da ist. Aber trotzdem muss man halt in das Risiko hedgen investieren. Und da ist die Gesellschaft gefordert. Und da würde ich meinen Kunden zumindest auch empfehlen, neben diesem Risikoassessment das einmal zu durchdenken und gleichzeitig Hebel in Bewegung zu setzen auf politischer Ebene, wie sie es denn Einfluss nehmen können, dass dieses Thema auch auf das Tablett kommt und dort bleibt und diskutiert wird.
Genau, und ich glaube tatsächlich, dass es auch jetzt nur abseits, auch wenn Berater natürlich immer ganz viel helfen und das Beste ist, was man so tun kann, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen anfangen, mit anderen Unternehmen darüber zu sprechen. Ne, um einfach sozusagen aus sich auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, weil es gibt ja wirklich viele Wege. Ne? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, okay, müssen wir sozusagen eigene AWS und Googles in Deutschland aufbauen? Aber auch dieses ganze Thema Open Source, ne? Also wirklich zu gucken, was kann ich denn tatsächlich mit Open Source verfügbaren Lösungen bei mir selber aufbauen, was sicher und gleichzeitig auch in einem hohen Grad automatisiert ist. Und da gibt es ja mittlerweile wirklich, wirklich viele Möglichkeiten. Und ich glaube, da muss, genau. Aber wie gesagt, es kommt am Ende alles wieder das, auf das zurück, was wir eben besprochen haben. Einmal sich dessen bewusst werden, worüber spreche ich eigentlich, wie hoch ist mein Risiko, und dann einmal sozusagen zu gucken, lohnt sich das, das in eine Umsetzung zu bringen und zumindest an einigen Stellen umzudenken.
Genau, aber dann würde ich mal ein Fazit wagen und dich bitten, das zu ergänzen. Ich würde sagen, wir kommen beide zu dem Ergebnis, dass ein gesunder Pragmatismus an dieser Stelle erforderlich ist, um das Geschäft, also ohne in ein großes Risiko zu gehen, weiter kontinuierlich aufrechterhalten zu können. Das Thema digitale Souveränität sollte weiter auf der politischen Agenda sein. Und Unternehmen sollten sich ihres Risikos an der Stelle bewusst werden. Und wenn sie sehen, dass das Risiko für sie zu hoch ist, Einfluss nehmen auf politische Entscheider oder selbst ins Invest gehen, sei es in der Branche oder in Unternehmensverbünden oder, um an dem Thema digitale Souveränität zu arbeiten. Und du hattest auch den einen Punkt noch gesagt, an der einen oder anderen Stelle vielleicht digital souverän werden, falls digital souverän auch schon jetzt in Europa möglich ist, an der einen oder anderen Stelle.
Ja, ich glaube, dem habe ich tatsächlich nicht wirklich was hinzuzufügen.
Dann sage ich vielen, vielen lieben Dank für unseren ersten Debattenpodcast zum Thema digitale Souveränität. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich bin gespannt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denn dazu sagen. Und freuen uns über Anregungen für einen nächsten Debattenpodcast, den wir da haben. Wir haben ein paar Themen selbst schon in der Hinterhand, aber sind natürlich auch gespannt, ob euch was einfällt. Und ansonsten freuen wir uns auf ein nächstes Mal.
Genau, muss auch sagen, mir hat es auch sehr viel Freude gemacht. Ist ein echt spannendes oder ein gutes Format, einfach weil es einen dazu bringt, Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu durchdenken, zu beleuchten und auch wenn man vielleicht eigentlich einer anderen Meinung ist, doch auch die andere Seite als Argument zuzulassen. Ich glaube, das tut uns in der heutigen Zeit gut, dass man auch mal Gegenmeinungen selbst vertritt. Insofern, ja, ich bin auch gespannt, freue mich auf alles, was kommt und ja.
Und wir werden, glaube ich, bis zum nächsten Mal und werden beide daran üben, stärker auf der, zumindest werden wir eine Seite haben, stärker auf der Seite zu bleiben.
Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach.
Das ist aber nicht so einfach, weil man hört ein Argument und denkt, ja genau, das stimmt.
Du hast recht.
Ja. Du hast recht. Genau. Aber da kommt das, wir werden das noch hinbekommen und zu allem weiter optimieren. Bis dann, bis bald und ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.
Vielen Dank, dass Sie dran geblieben sind. Wir freuen uns über Ihr Feedback zum Debattenformat und natürlich auch zu den Inhalten der Diskussion. Olaf und Nils haben schon weitere Themen in der Planung und Sie können uns sehr gern wissen lassen, was gut war, was besser werden kann und welche Themen Sie gerne hören würden. Und Sie können natürlich auch mitdebattieren. Melden Sie sich einfach bei uns über die bekannten Kanäle. Alle Infos dazu und zu den Beratungsleistungen der MGM Consulting Partners finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Das war's für heute und ich sage Tschüss und bis bald.